Beziehungen sind für ganz viele Menschen ein ganz wichtiger Anker in ihrem Leben. Und doch ist es oft so oder meist so, dass sie in vielen Fällen ins Wanken geraten. Und dabei ist es ganz selten die Liebe, die fehlende Liebe, die ausschlaggebend ist, dass eine Partnerschaft zerbricht. Oft sind es die vielen ganz kleinen, unscheinbaren Versäumnisse des Alltags, die sich langsam und leise in eine Beziehung einschleichen, die immer größer werden und irgendwann dann wie eine Mauer zwischen zwei Menschen stehen. Es kann sein, dass es ein vergessenes Dankeschön ist, ein Bedürfnis, das man übersehen hat oder ein Moment, wo man wieder mal keine Zeit für den anderen oder die andere gehabt hat. Und irgendwann fragt man sich dann, wo ist denn die Nähe hingekommen, die so lange so selbstverständlich war und ja, wo stehen wir jetzt? Und genau über diese Themen möchten wir hier und an den kommenden drei Montagabenden bei den Beziehungsfallen sprechen, nämlich über die kleinen Fallen, die sich in Beziehungen einschleichen, die es in Beziehungen gibt, aber auch über die Muster, die wir mit uns tragen, die uns oft voneinander entfernen, aber auch über Wege, wie wir diese Muster überwinden können und gemeinsam als Paar wachsen können. Herzlich willkommen bei den Beziehungsfallen 2026. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und darf sich alle hier im Saal, aber ich darf auch alle online, die heute online mit dabei sind, recht herzlich begrüßen und mich fürs Dabeisein und für das große Interesse bedanken. Vielen, vielen Dank. Es ist ja heute das erste Mal im Wissensturm, es ist eigentlich eine Premiere. Die Reihe gibt es ja seit nunmehr das 34. Jahr, also seit 1990. Hat immer die Volkshochschule Linz veranstaltet, aber wir sind eigentlich heute das erste Mal hier in unserem Haus im Wissensturm. Das heißt, wir haben es gezählt, seit 1990 haben wir in Summe 153 Veranstaltungen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Sexualität stattgefunden. Ja, und seit 2017 bin ich mit dabei. Mein Name ist Katja Fischer. Ich konzipiere und organisiere die Beziehungsfallen gemeinsam mit meiner Kollegin Claudia Paloro, bei der ich mich, die noch draußen sitzt, aber bei der ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken darf. Genauso bedanken darf ich mich bei meinem ganzen Team im Ticketing, in der Technik, auch bei DorfTV, die es möglich macht, dass die Reihe online gestreamt wird und auch Menschen zusehen können, die vielleicht nicht so nahe oder gerade heute bei dem Wetter, wo es schwierig ist, also denen es nicht möglich ist, in den Wissensturm zu kommen. Und last but not least möchte ich mich auch bedanken bei BuchPlus, die auch heuer wieder mit dabei sind mit einem Büchertisch, sodass Sie im Nachhinein die Möglichkeit haben, Bücher käuflich zu erwerben. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Also für die, ich sehe sehr viele bekannte Gesichter, aber für die, die neu mit dabei sind, also ich werde zu Beginn unsere Vortragenden kurz vorstellen, dann auf die Bühne bitten. Es wird dann den inhaltlichen Input geben und im Anschluss haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. An alle, die online über den Chat mit dabei sind, auch Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte einfach Ihre Fragen schriftlich in den Chat schreiben. Das können Sie auch schon während der Veranstaltung machen. Und wir werden die Fragen dann bei der Diskussionsrunde vorlesen. Ja, genau. Wie gesagt, heute und an den kommenden drei Montagabenden dreht sich hier im Wissensturm wieder alles um Liebeslust, Liebesfrust, Partnerschaft und Sexualität. Wir beginnen heute mit einem Thema, das in Zeiten des Zeitdrucks, der allgemeinen Verfügbarkeit und auch der großen Erschöpfung aktueller nicht sein sollte, sein könnte. Burnout der Zärtlichkeit, wenn die Liebe im Alltagsstress verloren geht. Und dazu freue ich mich, dass ich bei uns im Wissensturm Elisabeth Gatt-Iro und Stefan Gatt begrüßen darf. Herzlich willkommen. Lassen Sie mich zu Beginn Ihnen die Vortragenden kurz vorstellen. Sie sind ja keine Neuen bei den Beziehungsfallen, also Sie waren schon zweimal da. Ja, Sie waren schon zweimal da. Unsere treuen Stammhörerinnen haben Sie sicher auch schon gehört, aber ich möchte Sie trotzdem noch einmal vorstellen. Elisabeth Gatt-Iru ist klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und Coach in freier Praxis. Seit über 20 Jahren unterstützt sie Paare dabei, ihre Herausforderungen der Liebe zu meistern. Ebenso begleitet sie Einzelpersonen bei ihren persönlichen Wachstumsprozessen. Stefan Gatt ist seit 1993 als Coach und Trainer tätig und unterstützt hierbei Teams und Führungskräfte in ihrer Entwicklung. Einzelpersonen und Paare unterstützt er seit vielen Jahren in der Beziehungs- und Persönlichkeitsentwicklung. Als Expeditionsleiter führt er Menschen auf die höchsten Gipfel der Erde. Gemeinsam haben beide Außenfortbildungen zum Thema Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung absolviert. Sie haben selbst Höhen und Tiefen in ihrer eigenen Beziehung erlebt und stellen ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen in Workshops, Vorträgen und ihren Büchern anderen Menschen zur Verfügung. Neben ihrer Praxis- und Vortragstätigkeit sind Elisabeth Gatt-Iru und Stefan Gatt auch als AutorInnen tätig und haben zwei Bücher zum Thema Beziehung publiziert. Zum einen das Buch Unverschämt glücklich, wie ich und unsere Liebe in der Beziehung erblühen, erschienen 2015, und Love First, Work Second, erschienen 2020 im Verlag Krämer und Scherier. Beide Bücher gibt es bei uns draußen am Büchertisch im Foyer und die beiden Vortragenden werden sicher nachher noch da bleiben, um die Bücher auch zu signieren. Ja, ich freue mich jetzt darauf, mehr darüber zu erfahren, wie man es anstellen kann, dass die Liebe im Alltagsstress nicht verloren geht. Damit der Abend stressfrei verläuft, bitte ich Sie, Ihre Handys auszuschalten oder lautlos zu schalten. Und ich darf Sie beide bitte nun auf die Bühne bitten.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen und möchte mich gleich bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind an so einem dunklen Abend, der so viel Schnee und Matsch und so weiter hat und wo es vielleicht für manche von Ihnen noch stressig war, hierher zu kommen. Das ist wirklich eine große Ehre, danke. Ja.
Ich glaub, kommt gerade der Stress, oder?
Nein.
Die ich Aufregung. Vielen Dank auch ja. Katja Fischer für die tolle Einleitung, weil schöner hätte man es gar nicht formulieren können, was mit der Liebe so passiert über den, im Alltag, wenn man das eine oder andere vergisst, sich zu bedanken oder Wertschätzung oder andere Sachen. Ja. Habe ich sehr schön gefunden.
Und wir sind, wie wir hergefahren sind, sind wir gleich auf ein wunderbares Thema gekommen, das wir vergessen haben, dass wir in diesen Vortrag integrieren. Jetzt haben wir uns gedacht, wir werden das jetzt gleich vorweg sagen, dass einer Alltagsstressfaktor für viele Paare das gemeinsame Autofahren ist. Und überhaupt dann, wenn es Schnee und Eis hat und einer fährt und vielleicht gerne in den Kurven ein bisschen leicht schleudert oder vielleicht zu nahe ranfahrt und so weiter. Also das ist schon mal so ganz ein wichtiges Thema, das haben wir vergessen, da zu erwähnen. Aber nachdem wir es jetzt beim Herfahren schon ein bisschen erlebt haben und uns so warm für den Vortrag gemacht haben mit diesem Alltagsstress, der da sozusagen zum Vorschein gekommen ist, haben wir uns gedacht, wir stellen das gleich zur Verfügung. Und wir stellen auch das zur Verfügung, dass wir eben jetzt seit beinahe 28 Jahren ein Paar sind und im Herbst dann ein Vierteljahrhundert verheiratet sind. Ich meine, das ist ja wirklich sehr lange schon. Und dass wir einfach genauso immer wieder mit diesen Stressfaktoren zu tun haben. Dass man eben, dass das nicht aufhört, ja, sondern dass es einfach nur darum geht, wie bewusst gehen wir denn damit um und wie sehr können wir denn das auch erkennen und anerkennen, dass das einfach Themen sind, die uns begleiten, wenn wir miteinander leben. Ja, daher haben wir uns gedacht, wir werden das gleich zu Beginn erwähnen, dass wir nicht da vorne sitzen und die sind, die alles perfekt können oder alles wunderbar schaffen, sondern dass wir da genauso immer wieder einfach bewusst bleiben dürfen und liebevoll miteinander umgehen dürfen. Und es gelingt nicht immer.
Aber immer öfter und immer länger. Also wenn ich an unsere frühe Beziehung zurückdenke, da waren wir schon immer wieder mal ziemlich gestresst. Unsere kleinen Kinder und meine Priorität auf der Arbeit. Also da hat es schon viele Faktoren gegeben, die uns da immer wieder herausgefordert haben. Aber mittlerweile sind die Kinder älter Also unsere ältere Tochter ist 25, die jüngere ist 22. Sie sind noch nicht beide auf dem Weg, wo wir das Gefühl haben, boah, unsere Arbeit ist getan, aber sie sind am Weg und das ist sicherlich auch was, was uns das Leben erleichtert. Aber ich glaube, in erster Linie unsere Arbeit miteinander, das bewusst zu kriegen, was stresst und wie leben, wollen wir miteinander leben, das hat vor allem dazu geführt, dass es uns in den letzten Jahren immer besser gegangen ist.
Und nachdem wir auch gemeinsam arbeiten, ist das natürlich noch mehr Zusatzstressor, der hereinkommt. Und wir uns dann auch wirklich überlegt haben, dass wir dieses Buch schreiben, Love First, Work Second, weil wir festgestellt haben, dass das auch nochmal so ein ganz spezielles Gebiet ist für Paare, die auch miteinander arbeiten oder wenn Paare einfach beruflich engagiert sind oder eine Person beruflich sehr engagiert ist, dass das wirklich nochmal so spezielle Themen reinbringt in die Beziehung. Also da werden wir auch ein Stück weit darauf eingehen, aber wir möchten heute auch auf andere Stressoren eingehen und wie man wirklich damit umgehen kann, dass man trotzdem nicht nur noch funktioniert, sondern ein Liebespaar bleibt. Ja, weil es kommen dann auch viele Paare zu uns in die Seminare oder in die Praxis, die sagen, ich habe das Gefühl, wir sind eine Wohngemeinschaft, aber keine Lebensgemeinschaft mehr. Ich habe so das Gefühl, wir funktionieren nur noch, wir sind ein gutes Team, wir schaffen vieles, aber so diese Anziehung oder diese, ja, das, die Anziehung ist verloren gegangen oder die Nähe ist verloren gegangen und das ist das, was wir so vermissen. Und daher ist es wunderbar, dass wir heute diesen Vortrag halten können, weil das Themen sind, die uns auch nicht nur selbst, sondern auch in der Praxis immer wieder beschäftigen.
Und vielleicht geht es Ihnen auch da so, dass Sie sich immer wieder die Frage stellen, sind wir noch ein Liebespaar oder funktionieren wir eigentlich nur noch? Oder Stress dann so zwischendrin ist, zwischen Ihnen beiden?
Und um es gleich so ein Stück weit festzumachen, so woran merkt man denn das, dass man gestresst ist im Alltag, in der Beziehung? Und ein typisches Beispiel ist so dieses Gereiztsein, dieses gereizte Reagieren auf die andere Person. Oder Rückzug, also dass sich dann eine Person einfach rückzuzieht oder dass es so auf eine emotionale Distanz geht oder dass man auch so das Gefühl hat, es ist so ungerecht, ich muss immer die Wäsche machen oder ich muss immer wegräumen oder ich muss immer mich um die Kinder kümmern oder keine Ahnung, alles Mögliche, also einfach irgendwie so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Das können schon so Anzeichen sein, dass vielleicht der Alltag zu viel ist, ja, dass es einfach schon überfordernd ist, dass vieles zusammenkommt. Und oftmals ist es natürlich auch so, dass es gibt natürlich immer so unterschiedliche Stresslevel. So, also eine Person ist vielleicht rascher gestresst oder fühlt sich unter Druck und die andere Person ist nur sehr entspannt und sagt, was hast du denn? Sehr beruhigt die. Oder unsere Kinder sagen immer, tschü einmal. Das ist vielleicht etwas, was Sie auch kennen von Ihren Kindern oder Enkelkindern. Diese typischen Anzeichen, wo man dann natürlich das Gefühl hat, man wird überhaupt nicht ernst genommen mit dem, wenn man so gestresst wirkt.
Oder, also gerade wie die Elisabeth das so erzählt hat, dass ein Partner das Gefühl hat, er muss die ganze Hausarbeit machen, da habe ich sofort an meine Eltern denken müssen. Also dieses Muster kenne ich von meiner Mutter und meinem Vater. Also mein Vater ist extrem fleißig in der Hausarbeit. Sie können sich das vorstellen, der ist jetzt 82. Also fast den ganzen Tag verbringt er in der Küche und macht die Hausarbeit. Können Sie sich das vorstellen? Ist natürlich ironisch gemeint. Also ich höre immer wieder meine Mutter am Telefon. Nein, er rührt keinen Handgriff. Wenn er was auszieht, das lässt er einfach fallen.
Genau, und wir möchten jetzt einmal so beginnen, damit so Faktoren Ihnen sozusagen vorzustellen, die zu Stress führen. Weil oftmals ist es so, dass es einem gar nicht so bewusst ist, was alles sozusagen zusammenspielt, dass man sich gestresst fühlt, dass man sich überfordert oder gefordert fühlt. Und wir haben so verschiedene Kategorien sozusagen eingeteilt und das erste sind so einmal mentale und emotionale Stressfaktoren. Und besonders in der letzten Zeit ist ja dieses Wort des Mental Load so stark in den Vordergrund getreten. Das ist jetzt so ein richtiges Modewort. Einerseits und andererseits ist es aber so wichtig, dass das endlich einmal bewusst wird und dass man darüber spricht, was Mental Load eigentlich bedeutet. Nämlich dieses Planen, dieses Mitdenken, dieses Organisieren. Zum Beispiel die Geburtstagstorte für die Tante Fritzi und das Geburtstagsgeschenk für den Onkel Peppi und wenn wir dann die wieder mal treffen und dass man Blumen mitbringen muss und ich weiß nicht was alles. Oder wenn man noch Kinder hat, die Geburtstagsfeiern im Kindergarten und dann mit der ganzen Familie und so weiter und so weiter. Ja, oder Arzttermine. Also gibt es ganz vieles, das einfach organisiert werden muss in einem Haushalt. Und nicht nur, wenn man Kinder hat. Es gibt ja auch viele Paare, die keine Kinder haben oder keine Kinder mehr haben. Und auch da hören wir immer wieder unsere Paare, die sagen, es ist so anstrengend, weil ich das Gefühl habe, ich trage die Verantwortung für alles. Also um das nochmal klar zu bekommen, dass das auch anstrengend ist, diesen Mental Load, ist ganz wichtig. Und auch diese emotionalen Stimmungen sozusagen, diese emotionale Arbeit, die Harmonie sozusagen zu schaffen, da zu sein für andere Familienmitglieder, einfach so Konflikte zu moderieren, wenn jetzt irgendwas auftaucht zwischen verschiedenen Familienmitgliedern. Es sind alles Dinge, die so automatisch und unbewusst passieren und was auch so erwartet wird, dass meist die Frauen das machen, das möchte ich schon dazu sagen, meist sind die Frauen für das verantwortlich, weil wir so sozialisiert sind. Das heißt nicht, dass es immer nur die Frauen machen, aber eher die Frauen. Und das wird eigentlich so selbstverständlich hingenommen, meist auch von den Frauen, meist ist den Frauen auch nicht bewusst, dass das anstrengend ist, dass das Arbeit ist, dass das auch was bedeutet, wenn ich mich da zur Verfügung stelle für die Familie.
Oder die dauerhafte Erreichbarkeit, immer erreichbar zu sein, das Handy nie auszuschalten, immer klar, wer holt die Kinder vom Bus ab oder wer steht zur Verfügung, wenn irgendwelche Besuche gemacht werden müssen.
Oder wer hebt ab, wenn die Schwiegermutter anruft?
Oder dann so innere Antreiber wie zum Beispiel sei perfekt oder beeil dich oder sei stark. Vielleicht kennen Sie diese Begriffe schon vom Taibi Kala. Also so innere Glaubenssätze, wo man das Gefühl hat, über die Jahre hinweg, dass man die immer wieder gehört hat, trödel nicht herum. Und dass man diese Antreiber einfach erkennt, dass die stressen.
Ich habe dann auch immer wieder Paare sitzen in der Praxis, wo dann der Mann sagt, ich würde so gerne mal am Abend mit dir fortgehen, aber ich habe einfach manchmal das Gefühl, dir ist dann lieber, dass das Haus perfekt ist und alles wunderbar zusammengeräumt und gereinigt und so, anstatt dass du mal mit mir am Abend fortgehst. Ja, also so dieser Perfektionismus oftmals auch, dieser Anspruch auf Reinlichkeit, auf Sauberkeit, Ordnung. Also alles das sind Dinge, die einfach dazu beitragen, dass wir in so einen Zustand von Stress kommen.
Genau, beziehungsweise so ein Gefühl von nicht gesehen werden oder nicht geschätzt zu werden. Der nächste Bereich ist so dieser Alltags- und Organisationsstress, der entstehen kann aufgrund von Haushaltsaufgaben, Putzen, Einkaufen, Kochen, organisieren etc., also was alles notwendig ist im Haushalt oder Terminmanagement mit dem Arzt oder, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit, Schule, Familie, Freunde, Verwandte und so weiter. Oder auch die Organisation von finanziellen Dingen, da kann auch einen Stress erzeugen und sorgen.
Das ist überhaupt ein sehr beliebtes Thema bei Paaren, die Finanzen, ja, das ist auch so ein sehr heißes Thema bei manchen Paaren, einfach da gibt es immer jemanden, der vielleicht ein größeres Verlangen nach finanzieller Kontrolle oder Sparen hat und eine Person, die sich vielleicht leichter tut, das Leben zu genießen und Geld auszugeben. Und das wird natürlich dann auch immer wieder zu einem Thema und kann auch zu Stress führen, überhaupt dann, wenn die Finanzen aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder so weniger werden, wenn es da Schwierigkeiten gibt.
Oder unterschiedliche Ansprüche für Ordnung, ob jetzt im Geschirrspüler, im Kleiderschrank oder im Wohnzimmer. am Sofa. Da gibt es auch eine Möglichkeit, gestresst zu sein. Oder dann eben Zeitdruck oder fehlende gemeinsame Zeit. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das immer wieder eingefordert habe, so, ey, wir haben kaum gemeinsame Zeit. Ja, und das hat natürlich die Elisabeth gestresst, weil sie das Gefühl gehabt hat, wir haben eh Zeit. Oder wir da einfach unterschiedliche Ansprüche gehabt haben.
Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, diese fehlende gemeinsame Zeit oder das Zeitmanagement. Wir haben jetzt vor kurzem wieder ein Paar gehabt in unserem Seminar, da waren beide über 70, weit über 70. Die haben so viel zu tun gehabt. Die haben gesagt, wir haben kaum Zeit füreinander, weil es ist so viel zu tun. Ja? Also wir müssen uns unsere Termine immer schon lange im Voraus planen, damit wir überhaupt irgendwie zusammenkommen. Also, das hat nichts mit Alter zu tun, das ist wirklich einfach, ja, wie man halt auch sozusagen welchen Anspruch man hat an sich selbst, ans Leben und wie man, welchen Rhythmus man auch lebt. Ja.
Der dritte Bereich, der stressen kann, ist der ganze Bereich Familie, Kinder und Care-Arbeit, der meist verbunden ist mit großem Schlafmangel, vor allem wenn die Kinder klein sind oder wenn die Kinder krank sind. Oder wenn die Kinder dann auf Maturabälle gehen und so weiter und dann noch abgeholt werden wollen.
Oder wenn die Kinder größer sind oder schon erwachsen sind und sie fahren auf Urlaub, kann auch sein, dass man dann schlecht schläft, weil man nicht weiß, ob es wirklich gut ankommen und so weiter. Also das hört ja nie auf.
Oder das Gefühl der permanenten Verantwortung, den man ja hat als Eltern, die Verantwortung für die Kinder. Auch wenn sie dann sagen mit 18, Mama, oder Papa, ich bin jetzt 18, da braucht man gar nichts mehr sagen. Ja, stimmt eh, aber manchmal brauchen sie doch nur ein bisschen eine elterliche Guidance, dass das nicht in die Hosen geht.
Und was wirklich ein großer Stressfaktor bei Paaren ist, die Kinder haben, ist meist die Unterschiedlichkeit in den Erziehungsstilen. Also das ist immer wieder so ganz stark vertreten bei uns in der Praxis, dass Paare da sitzen, die sagen, wir kriegen uns so in die Haare in Bezug auf unsere Erziehungsstile. Und das nicht nur, wenn die Kinder klein sind oder dann in der Pubertät sind, sondern auch manchmal später noch, wenn ein unterschiedlicher Zugang auch da ist, wenn die Kinder erwachsen sind und eine berufliche Laufbahn einschlagen oder schon im Beruf sind und wie sozusagen beide Elternteile, obwohl es eh nicht mehr wirklich was zum Sagen haben, trotzdem so vielleicht sich selbst, also miteinander in die Haare kommen diesbezüglich.
Oder der ganze berufliche Bereich, gibt es eine Möglichkeit vom Arbeitgeber, dass Beruf und Familie unter den Hut gebracht werden kann? Oder gibt es da ganz klare Vorstellungen, wie und wann man arbeiten muss? Oder gibt es da Flexibilität diesbezüglich? Oder auch der Bereich, gibt es Unterstützung von außen? Also es gibt ja dieses schöne Sprichwort, um Kinder zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und diese Dörfer gibt es meistens jetzt nicht mehr, so, weil die Kinder vielleicht in eine andere Stadt ziehen, die Großeltern weit weg sind oder teilweise selber noch beruflich eingespannt sind oder ganz groß in der Vereinsarbeit drinnen sind oder was immer. Und das kann auch sein, dass das Stressoren bedeuten. Das nächste, was wir euch noch vorstellen wollen, sind so kommunikationsbedingte Stressfaktoren.
Also das ist natürlich ein wunderbarer Dauerbrenner. Also wir kennen das zumindest immer wieder ganz gut oder ich kenne es ganz gut. Zum Beispiel unklare Absprachen, also wo so klar ist, wir haben das vereinbart. Also dieses Wort Vereinbarung ist so interessant. Wir haben jetzt gerade am Samstag ein Paar-Seminar gehabt und da haben wir auch so lachen müssen über das Wort Vereinbarung, weil es so unterschiedlich aufgefasst wird meistens im Paar. Eine Person glaubt, es wurde eine Vereinbarung getroffen und die andere sagt, was, das habe ich überhaupt nie so mitbekommen. Für mich war das überhaupt keine Vereinbarung. Ja? Also so richtig typisches Thema für viele Paare. Sozusagen in einer unklaren Situation oder in einer unklaren Kommunikation zu verbleiben. Weil natürlich die eine Person glaubt, na, für mich ist vereinbart, die andere Person glaubt, na, für mich ist nicht vereinbart, man spricht nicht drüber und dann hat man natürlich einen Wickel. Ja? Also das ist immer recht interessant.
Der nächste Bereich, wie geht man mit Konflikten um? Ja? Werden die überhaupt angesprochen oder unter den Teppich gekehrt? Wie geht man damit um? Oder werden sie eskaliert? Wird das immer ein großes Drama, wenn es einen Konflikt gibt? Oder kann man ganz normal darüber sprechen? Also kann ein großes Konfliktpotenzial sein. oder eben unterschiedliche Bedürfnisse von Nähe und Rückzug. Ah, da gibt es die Möglichkeit zu klammern beim Partner und am liebsten überhaupt drauf zu hängen am Partner oder zu sagen, ah, das ist mir zu viel, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Rückzug. Gerade wenn kleine Kinder da sind, braucht man einfach die Zeit für sich, weil sonst kann man einfach auch sich nicht öffnen für den anderen, weil man das Gefühl hat, man ist eh voll voller Berührung und Gemeinsamkeit.
Das sind sozusagen die Kuschler versus die Stachelbeeren.
Genau. Und der letzte Bereich noch, so Kritik statt Wertschätzung. Ja, da gibt es ja den, das haben Sie wahrscheinlich sicher schon mal gehört, diesen Quotient 3:1, beziehungsweise in dem Fall Kritik zu Wertschätzung 1:3. Also wie oft kritisiert man den Partner? Und da sagt der John Gottman ganz klar, es sollte immer maximal eine Kritik auf mindestens 3 Wertschätzungen kommen. Wenn es nicht so ist, dann könnte es sein, dass die Beziehung nicht mehr lang halten wird. Und nochmal kurz so nachdenken, habe ich heute meiner Partnerin schon eine Wertschätzung gegeben? Wenn nicht, wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, das Handy zu zücken und schnell eine Wertschätzung zu schicken.
Ganz entgegen der Empfehlung von der Frau Fischer, dass man es ausschalten soll, das Handy.
Ja, wenn man stumm schaltet, dann kann man es trotzdem machen. Oder sie schickt sich nach dem Vortrag dann automatisch, wenn genau, man es wieder einschaltet. Dann. Ja, und der 5. Bereich an Stressoren, so externe Belastungen mit Beziehungsauswirkungen.
Die wirklich auch ganz stark hereinspielen. Also gerade Arbeit ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema in vielen Beziehungen, weil Arbeit kann einerseits sein, dass man sehr engagiert ist, dass man sehr, sehr viel arbeitet, dass man sich beruflich verwirklichen möchte und dass die andere Person das Gefühl hat, bei mir, ich habe echt zu wenig Zeit mit dir. Die Arbeit ist dein Lieblingskind oder die Arbeit ist eigentlich das, mit der du verheiratet bist. Das ist so die eine Ebene, aber dann gibt es natürlich auch diese Ebene, dass man vielleicht unzufrieden ist mit der Arbeit, dass man vielleicht sogar statt einem Burnout eher einer Bore-out fährt. Ja, also so auch diese Faktoren kommen rein oder dass es eine Mobbing-Situation gibt am Arbeitsplatz. Also es gibt so viele schwierige Arbeitssituationen, die reinspielen in die Beziehung und die Beziehung belasten und dadurch einfach auch einen Stressfaktor darstellen.
Finanzielle Unsicherheiten, geht sich das alles aus am Monatsende? Ist da noch genügend Geld da, dass man noch was zum Einkaufen hat von den Lebensmitteln oder geht es nicht aus? Ganz entscheidende externe Stressoren.
Und dann natürlich auch das Thema Krankheit, also so Krankheit sozusagen, dass jemand krank wird innerhalb, also in der Beziehung, aber natürlich auch Angehörige, die krank werden können, Kinder, die krank werden können. Es wird immer wieder diese Long-Covid-Erkrankungen, dieses chronische Fatigue-Syndrom und so weiter. Da ist so viel da, was so belastend ist einfach für Familiensysteme, für Paare. Und auch sich dessen bewusst zu sein, dass das lauter Dinge sind, die mitspielen, die mit reinspielen und die natürlich auch dann dazu führen können, dass man eben das Gefühl hat, boah, ich kann die nicht mehr richtig wahrnehmen, ich kann die nicht mehr richtig spüren, ich bin nicht offen, ich habe keine Lebensfreude, es ist so schwierig, so schwer mit uns, zwischen uns, weil ja dann oftmals auch sozusagen die Kommunikation vielleicht nicht mehr so gut gelingt miteinander.
Oder dann gesellschaftlicher Druck durch Rollenbilder und so. Als Mann muss ich der Versorger sein, muss ich das Geld heimtragen oder muss ich stark sein wie der Fels in der Brandung. Das sind lauter Dinge, die stressen einfach und nicht vielleicht in der Situation möglich machen, dass man sagt, boah, es wird mir alles zu viel, schaffe ich nicht mehr, das geht sich nicht aus, können wir bitte drüber reden. Und dann könnte es natürlich sein, dass es vielleicht sogar einen Freizeitstress gibt, also dass man einfach schauen muss, dass man seine ganzen Freizeitaktivitäten unter den Hut bringt.
Jetzt vor kurzem habe ich so ein nettes Coaching gehabt mit einer Frau und die hat mir erzählt, ganz interessant, also die ist so um die 40 und sie sagt, sie findet es so interessant, alle Paare, die sie kennt, wo die so um die 40 sind, da kaufen sie die Männer jetzt alle Rennräder und alle fahren wie die wüden Rennradl. Das ist so interessant, ja, und das ist natürlich eine Belastung teilweise für die Frauen, weil die sind halt dann daheim und schauen halt irgendwie, wie ist das andere managen. Also so interessante Faktoren, die einfach reinkommen, Freizeitstress oder Marathon laufen, was natürlich wunderbar ist, wenn man das macht. Aber manche Menschen sozusagen übertreiben es vielleicht, indem sie dann in 5 Marathons rennen müssen oder wie immer. Ja? Also so, oder was man in der Freizeit alles erleben muss, damit man was erlebt, kulturell, alles Mögliche. Dieser Druck, den man sich dann da manchmal macht und der dann natürlich reinspielt.
Das Rennrad, die ökologische, moderne Version des Motorrads.
Genau.
Für die Midlife-Crisis.
Der Porsche auf 2 Rädern.
Genau.
Und in unserer Gesellschaft ist es halt so, dass es einfach sozusagen unserem Ego schmeichelt, wenn man wichtig ist. Und das, man bekommt halt durch Leistung, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, sehr viel Anerkennung. Daher wird immer wieder gerade beruflicher Stress so positiv bewertet in unserer Gesellschaft. Für das bekommt man Verständnis, für das bekommt man Akzeptanz. Das wird irgendwie so als normal gesehen. Sagt nie jemand, also oder wenig, ja, wie gesagt, ma, wie kannst denn du den Druck rausnehmen und wie lange willst du denn das noch antun oder so, sondern da sind meistens alle so, ja, na, das verstehe ich, ja, so, wenn der gestresst ist durch Berufliches.
Und auf der anderen Seite, diese Bereiche wie Care-Arbeit oder Mental Load wird meistens als normal angesehen oder viel zu wenig wahrgenommen und anerkannt, dass das auch Stressoren sind in unserer Gesellschaft.
Genau, und wir möchten jetzt so, nachdem wir ein Stück weit die Faktoren angeschaut haben, die dazu beitragen, dass dann so Stress entsteht in der Beziehung, möchten wir einfach schauen, wie wirkt sich denn das dann auf der körperlichen Ebene aus oder wie reagiert denn unser Nervensystem auf Stress? Weil wenn man da so ein bisschen was weiß davon, kann man sehr viel sozusagen mitnehmen und einordnen auch. Und je besser wir damit umgehen können, desto leichter wird es auch, in Verbindung zu bleiben. Prinzipiell wünschen wir uns in der Beziehung Sicherheit. Ja, also wir wünschen uns, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir uns sicher fühlen können, dass wir miteinander kommunizieren können, dass wir so entspannt sind, dass wir auch, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, trotzdem in Verbindung sind.
Und vielleicht haben schon einige da drinnen den Begriff Polyvagaltheorie oder Polyvagalmodell gehört von Stephen Porges und Deb Dana. Das macht es nochmal so deutlich, weil das zentrale Nervensystem besteht eigentlich aus 2 zentralen Bereichen. Das eine ist der Parasympathikus, der andere ist der Sympathikus. Und der Parasympathikus teilt sich in einem vorderen, eben ventralen Bereich ein und am dorsalen, am rückwärtigen Bereich. Und der ventrale Bereich, wenn der aktiviert ist, dann ist es so, dass wir eben kommunizieren können, entspannt sind und wir Sicherheit erleben. Und wenn allerdings der sympathikotone Bereich angesprochen wird, wenn der aktiv ist, dann bedeutet es natürlich ein Stück weit Stress, ja? Je nachdem wie stark, aber der bedeutet einfach Stress für die Beziehung. Das ist dann so, wenn der innerviert ist, dann können wir einfach auch nicht zuhören. Also dann können wir uns Beziehungsarbeit auf den Hut stecken, sage ich jetzt einmal, weil es nichts bringt. Weil der Partner ihn gar nicht wirklich hören kann, sondern weil er eher auf Kampf und Angriff ist und nicht auf
Flucht.
Verbindung und Hören und in Verbindung gehen ist.
Und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel schon gestresst ist durch die Arbeitssituation und gestresst nach Hause kommt, dann überträgt sich das natürlich auf die Beziehung, wenn ich nicht vorher schon ein Stück weit sorge für mich oder wenn mir das nicht bewusst ist, wie eigentlich mein Nervensystem gerade aktiviert ist oder wie entspannt ich gerade bin. Und oftmals nehmen wir uns die Zeit nicht und haben wir die Zeit nicht hinzuschauen, wie fühle ich mich denn gerade? Ja, weil es manchmal auch so normal ist, gestresst zu sein oder für viele Menschen ist es normal. Weil unsere ganze Gesellschaft so funktioniert, ja, mit diesem Stress ist Normalität. Und wir dann halt wirklich auch mit Gefühlen in Kontakt kommen, die unangenehm sind und die natürlich auch für unseren Partner unangenehm sind.
Und wie gesagt, da steht jetzt eh schon so ein ventraler Vagus, ist eben das Thema Sicherheit. Dann, wenn ich so ein Stück weit in Schwierigkeiten komme in der Beziehung, dann bedeutet das, dass ich im Sympathikotonenbereich bin. Und dann gibt es noch die dritte Variante, dass ich in Shutdown gehen, also in Beziehungsabbruch, in Rückzug, wenn der dorsale Vagus innerviert ist. Also das sind Überlebensstrategien, da kann es sein, dass ich dissoziiere. Also in unserer Beziehung war das zum Beispiel so, wenn ich gemerkt habe, boah, es wird zu emotional, dann bin ich einfach eingeschlafen. Ich habe mit Elisabeth einen Dialog geführt, ich wollte mit ihr in Verbindung gehen und irgendwann sind mir die Augen zugefallen und bin einfach eingeschlafen. Ich habe teilweise nur ein bisschen am Plätzchen hinterher geredet, aber ich bin einfach eingeschlafen mit Elisabeth, weil das für mich zu herausfordernd war, zu bedrohlich. Ja. Und das ist dann der Bereich, wo der dorsale Vagus übernimmt. Wir hoffen, dass ihr mit dem was anfangen könnt und dass das nicht zu theoretisch ist. Ja. Aber das ist was ganz was Wichtiges, dass man erkennt, warum ist es so, dass man sich als Paar eben aufreibt in Beziehungen. Weil die Partnerinnen oft in unterschiedlichen Nervenzuständen sind. Person A zum Beispiel ist im Sympathikotonenzustand, sucht Nähe, sucht das Gespräch, redet, möchte ein Stück weit kämpfen, ist vielleicht angriffslos und hey, jetzt unterhalten die endlich
mit mir. Komm, lass uns jetzt mal reden darüber, wie wir das machen in der kommenden Woche, weil die Tante Fritzi kommt auf Besuch und ich würde das nicht wieder alles alleine checken.
Genau. Und Person B, so jemand wie ich in der frühen Zeit, ist im dorsalen Vaguszustand, verschwindet in die Garage oder im Bastelraum, ohne was zu sagen, wo er hin verschwindet, oder im maximalen Zustand schläft einfach ein. Kann man sich schon vorstellen, dass das ein Stress in der Beziehung bedeutet. Ja? Und beide reagieren aus einem Schutzmuster heraus und nicht, weil sie den Partner angreifen oder verletzen wollen.
Und das ist so wichtig, dass das klar ist, dass das unsere Biologie ist, ja? Weil dann muss man sie nicht so ständig beschuldigen wechselseitig, sondern je mehr wir erkennen, dass das biologische Faktoren sind, sobald wir in Stress geraten, ob jetzt in der Beziehung oder außerhalb oder halt durch diese Faktoren, die wir vorher erwähnt haben, ist unser Nervensystem aktiviert. Und das bewirkt was in mir natürlich, weil mir geht es dann nicht mehr so gut. Ich kann dann nicht mehr so offen sein, ich kann nicht mehr zuhören, ich kann nicht mich auseinandersetzen mit meinem Partner, meiner Partnerin, sondern ich bin einfach nicht empfänglich. Und wenn man das weiß, dann wird es leichter. Ja? Und wenn man weiß, okay, die andere Person macht jetzt zu, nicht weil sie mir das zu Fleiß tut und weil sie mich nicht liebt und weil sie sowieso kein Interesse hat an mir und weil sie sowieso noch nie Interesse gehabt an mir und hat an mir und weil sie sowieso immer und nie, ja, da könnte man sie dann reinsteigern, sondern wenn man bei dem bleibt und sagt, okay, unsere Nervensysteme sind jetzt gerade aktiviert und die passen gerade nicht so gut zusammen, ja, dann kann man es leichter machen, weil da muss man nämlich nicht in den Konflikt einsteigen und sich dann noch wechselseitig ein paar Nettigkeiten
sagen. An den Kopf werfen, ja. Das heißt, daher gilt im Konflikt zuerst Regulation des zentralen Nervensystems, entspannen, runterkommen, durchatmen, weil wenn ich im Sympathikotonen oder sogar im dorsalen Bereich bin, dann wird es nicht funktionieren, dass ich zusammenkomme mit meiner Partnerin. Und wenn ich reguliert bin, dann kann ich natürlich ein Stück weit die Regulation für den Partner übernehmen. Dann spricht man dann von der Co-Regulation. Weil zum Beispiel mit Kindern ist es so der Fall, dass wir Kinder regulieren müssen, weil die kennen das noch nicht selber. Die müssen das erst lernen mit den Jahren.
Das heißt, wenn ein Kind eben zum Beispiel ein Baby weint oder schreit oder so, dann braucht es einfach eine liebevolle Person, die es versteht, die es hält, die es trägt, beruhigt. Und damit kann das Kind eben das lernen, sich selbst zu beruhigen, immer mehr. Und genauso, und wenn wir das gut gelernt haben, weil wir Eltern hatten, Bezugspersonen hatten, die das gemacht haben mit uns, dann können wir uns auch schneller selbst regulieren. Das ist leider nicht bei allen Menschen der Fall, ja, sondern es ist manchmal so, dass man es erst lernt, wenn man in der Beziehung ist, sich selbst regulieren zu dürfen oder zu müssen, weil man sonst jeden Tag vielleicht einen großen Streit hat. Ja. Das heißt, so dieses mich selbst regulieren ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Da werden wir auch nachher noch dazu kommen. Mhm. Und das andere ist das, diese Co-Regulation. Also wenn man es schafft, dass man dann in einem ruhigen Tonfall miteinander spricht, auch wenn man gerade sich denkt, irgendwie, ja. Und wenn man sozusagen in Verbindung bleibt, aufmerksam bleibt, dadurch reguliert sich auch das Nervensystem meistens der anderen Person. Nicht immer. Es kann natürlich auch so sein, wenn eine Person ruhig bleibt, dass die andere nur aufgebrachter wird. Ja, also das muss man mal ausprobieren und testen und auch schauen, wie sind da meine Partnerin, mein Partner unterwegs. Kann durchaus auch das Gegenteil bewirken. Also ich möchte das jetzt nicht hundertprozentig unterstreichen. Mhm. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist diese Regulation des Nervensystems.
Genau. Und ich merke, ich werde jetzt gerade ein bisschen gestresst mit der Zeit.
Ja,
weil
wunderbar.
Irgendwie sind wir ein bisschen hinten noch, glaube ich. Wie sollen wir denn da jetzt weiter tun? Können wir die nächsten Punkte ein bisschen überspringen?
Ja, was ich.
Also für alle, die jetzt sich denken, nein, nicht überspringen, ich möchte alles hören. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie mir ein E-Mail schicken, wenn Sie wieder Ihr Handy benutzen können. Ja? Und ich schicke Ihnen die Dokumentation von dem allem, was wir jetzt sehr kurz halten werden. Aber wir wollen die Zeit einhalten, weil wir haben als Deadline so 5 nach 8, 10 nach 8, alle spätestens 4 nach 8, dass wir fertig sein sollen mit unserem Input, damit dann ein Gespräch entstehen kann. Und ich fürchte, dass wir sonst nicht hinkommen.
Ja, das lassen wir jetzt. Mhm. Das mit der Opferrolle hätte ich schon gehört.
Ja.
Also was ich einfach auch noch so wichtig finde, dass ja oftmals, das haben Sie vielleicht da schon mal gehört in Ihrem Leben, so viele Leute sagen, ich bin so gestresst oder es ist so stressig oder das stresst mich. Und das ist einfach, wenn wir hinhören, im Prinzip eine Opferrolle, weil da passiert etwas mit mir. Das ist nicht etwas, was ich irgendwie steuere, sondern es passiert mit mir. Und wir möchten Ihnen gerne einen Satz mitgeben, der in Richtung Selbstwirksamkeit geht. Und der heißt, oder eine Frage, womit stresse ich mich? Sozusagen die Verantwortung zu übernehmen und immer wieder mal zu überlegen, wenn ich sage, ich bin so gestresst oder das stresst mich, mir zu überlegen, womit stresse ich mich? Und meistens kommt dann raus, ich stresse mich, weil ich es unbedingt nur wunderbar haben will, wenn die Tante Fritzi auf Besuch kommt, weil die ist ja so streng mit dem, ob putzt ist oder nicht. Ja, also so hohe Ansprüche und so weiter. Also da einfach immer mehr hinzuschauen und dann zu schauen, und muss ich das wirklich machen? Muss ich mich wirklich mit dem stressen?
Genau, das wäre jetzt das, was wir da jetzt ein bisschen überspringen.
Genau.
Und das nächste, was wir ansprechen wollen, ist das Thema Commitment. Mhm. Gibt es ein Commitment, eine Entscheidung miteinander für weniger Stress in unserer Beziehung, für mehr Zeit, für Genuss, Zärtlichkeit, Liebe und schöne Momente, Freude, Kultur oder Abenteuer? Gibt es sowas in Ihrer Beziehung? Und wenn es das nicht gibt, ist es möglich, ein gemeinsames Commitment für die Beziehung zu treffen? Und dann gibt es so etwas Kleingedrucktes unten, das tun wir jetzt noch ein bisschen größer schreiben. So. Voraussetzung für ein gemeinsames Commitment ist, für mich selber gut zu sorgen, weil ich kann nicht erwarten, dass ich in Verbindung gehen kann, wenn ich nicht selber für mich gut sorge. Also wenn ich selber gestresst bin und mich selbst nicht spüre, dann kann ich mir nicht anmaßen, mit jemand anderem in Verbindung zu gehen.
Also das heißt, einfach wirklich auch immer wieder so gemeinsam diese Vereinbarung zu treffen und zu schauen, möchten wir, wenn wir so gestresst sind über längere Zeit, möchten wir so weitermachen oder möchten wir wirklich gemeinsam hinschauen, wie können wir es uns leichter machen, wie können wir mehr Stress rausnehmen. Genau. Und eine andere sehr wichtige, aber manchmal unangenehme Frage, weil es auch eine ehrliche Frage ist, ist so, könnte es auch sein, dass mein Stress ein Ausweg ist aus der Beziehung? Also dass mir auch recht ist, dass ich länger in der Arbeit bleibe, dass ich nur meine E-Mails erledigen muss am Abend, dass ich nur unbedingt mindestens 2 Stunden mit meiner Freundin telefonieren muss, weil die hat gerade Liebeskummer und daher keine Zeit für meinen Partner habe oder für meine Partnerin. Ja, also so könnte das sein? Ja, weil das ist auch manchmal, kann es auch eine Ausrede sein, um sozusagen bestimmte Beziehungsthemen nicht anzuschauen oder anschauen zu müssen oder nicht hinspüren zu müssen.
Also wenn der Zwischenraum in der Beziehung so unangenehm ist, dass man das Gefühl hat, da müsste ich jetzt was ansprechen, nein, ich tue lieber nur ein bisschen mehr arbeiten oder mehr Radl fahren oder sonst was.
Und ganz kurz, weil wir natürlich auch immer wieder zum Thema auch schon über Sexualität und Intimität gesprochen haben, das ist natürlich dann auch ein Thema, das viele Paare beschäftigt, weil wenn man sozusagen viel im Stress ist, dann leiden darunter Sexualität und Intimität. Und dann kommt meist da das Thema auf den Tisch, dass eine Person mehr Verlangen hat, die andere Person weniger Verlangen und dass sozusagen wenig beachtet wird, dass das aber mit den Faktoren zu tun hat, die mit reinspielen. Viele Paare haben kein sexuelles Problem. Ja, manche Paare glauben dann, sie haben ein sexuelles Problem. Sondern es geht mehr darum, dass es ein Zeitproblem ist oder ein Stressproblem. Weil wenn ich gestresst bin, also bei den meisten Menschen ist es so, dass Lust und Wohlgefühl im Körper durch Sicherheit und Entspannung entstehen und nicht durch Stress. Es gibt da manche Menschen, die laufen zur Höchstform auf, wenn sie so richtig gestresst sind, dann sind sie richtig lustvoll. Ja? Aber bei den meisten Menschen ist es nicht so. Ja? Weil dieser parasympathische Zustand Wohlgefühl erzeugt, wo wir uns entspannen, wo wir Nähe, Verbindung erleben können und miteinander reden können, offen sein können füreinander. Das nur so als kleinen Anker, dass das auch mit reinspielen kann.
Und wir wollen euch oder Ihnen jetzt noch vorstellen, so was können wir tun, so damit Nähe und Leichtigkeit und Lebendigkeit wieder mehr in der Beziehung Platz finden. Der erste Punkt, den wir euch mitgeben wollen, ist so wirklich die Priorität zu setzen. Das war der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, Love First. Also was wäre, wenn die Priorität in meinem Leben wirklich die Beziehung ist und die Liebe? Was würde dann passieren, wenn ich wirklich sage, du bist mir am wichtigsten und nachdem du mir am wichtigsten bist, bin auch ich mir am wichtigsten, weil sonst kommen wir nicht zusammen. Ja, also es kann nicht sein, dass nur der Partner das Wichtigste ist, sondern ich bin mir auch wichtig und du bist mir so wichtig, wichtiger als alles andere. Was würde dann passieren, wenn man dann vielleicht für die Arbeit zu müde ist aufgrund der Liebe? Wenn man einen Chef anruft und sagt, du, ich komme heute nicht in die Arbeit, ich bin so müde von der Liebe. Ja.
So eine wunderschöne Liebesnacht gehabt. Und wenn man sich dann vorstellt, der Chef sagt, ma, wunderbar, ja, komm erst am Nachmittag, schlaf dich aus. Ja, also so, das wäre doch toll. Das ist ein Traum von uns.
Ja.
Eine Vision.
Ja, das nächste, was wir euch mitgeben wollen, ist so wirklich die gesprochen. Regulation vor der Kommunikation. Also dass klar ist, dass man zuerst sie entspannt runterkommt. Vielleicht ganz entspannt einen Tee trinkt, bevor man in Kommunikation tritt und irgendwelche Beziehungsthemen klären will. Oder wenn man das Gefühl hat, der Partner ist gerade ausgelöst, dass man sich überlegt, wie könnte ich denn helfen, dass er sein oder sie ihr zentrales Nervensystem wieder sich beruhigt. Ja, durch liebevolle Ansprache, sorgende Tätigkeiten oder eben sagen, Ma, komm, setz dich her, lass mal sein. Komm, darf ich dich umarmen? Mhm. Oder
so ein nettes Beispiel gehabt, erst vor ein paar Tagen in der Praxis, wo sie an ihm so geschätzt hat, weil die haben beide Gäste gehabt und haben eine unklare Kommunikation gehabt darüber, welches Geschirr sie verwenden werden für die Gäste und sind da in einen totalen Konflikt reinkommen und er ist dann einfach hingegangen zu ihr und hat ihr Gesicht in beide Hände genommen und hat es geküsst und gesagt, na, wir nehmen das, was du jetzt gesagt hast, passt und sie war total happy. Ja? Also das wäre Co-Regulation, ja? Sowas dann auf die andere Person zuzugehen und sie zu beruhigen.
Das nächste, was wir euch mitgeben wollen, verbündet euch gegen den Stress und habt Verständnis füreinander. Also nicht, dass es so ist, wie da jetzt bei die zwei Maxeln, sondern dass es so ist. Ja, miteinander gegen den Stress draußen halten, so gut wie möglich. Und sagen, den holen wir uns jetzt nicht in die Beziehung ein. Das lassen wir draußen. Den ganzen Zeitstress, das ganze Organisatorische, Weihnachten, lassen wir es einmal draußen. ist ja egal, das passiert eh von selber. Ja, das müssen wir nicht nochmal selber
machen. Beziehungsweise auch, dass man dann nicht nur sie wechselseitig den Druck macht. Weil du immer zu spät kommst und weil du immer so viel arbeitest, dadurch ist bei mir so und so und so, ja, sondern dass man wirklich schaut, okay, wie können wir denn gemeinsam dafür sorgen, dass wir einfach Druck rausnehmen. Also das ist so auch ganz was Wichtiges.
Dann eine aufrichtige, liebevolle, wertschätzende Kommunikation. Und wir haben das Wertschätzen bewusst fett geschrieben. Wertschätzung ist aus unserer Sicht das Wasser für euren Beziehungsgarten. So wichtig. Kakteengarten sind auch schön, ja, aber manchmal halt nicht so wirklich kuschelig. Und die wachsen nur da, die wachsen einfach auch mit wenig Wasser. Aber wenn man so einen tropischen, schönen, angenehmen, blumigen, duftenden Garten haben will in der Beziehung, dann ist es gut, wenn man den einfach regelmäßig wassert mit der Wertschätzung. Dann so Mikro- und Makro-Momente in der Beziehung wirklich genießen einfach. Das sind so diese kleinen Momente, wie zum Beispiel, wenn man aneinander in der Küche vorbeigeht und den Partner berührt. Jetzt bin ich ans Weiter gesprungen, Entschuldigung. Da war ich. Nein, da fehlt was. Die Liebesinseln kommen zuerst. Das war's.
Ja, das gehört eher zu den Mikro- und Makromomenten.
Ja. Aber wo man eben, also zu den Liebesinseln wollte man noch sagen, dass man sich immer wieder überlegt, was sind die Inseln, wo wir uns immer wieder mal zurückziehen als Paar. Das müssen keine großen Kurzurlaube sein, sondern es können eben so Mikromomente sein, einen bewussten Kaffee miteinander trinken, einfach wirklich miteinander in Verbindung gehen, dem Partner in die Augen zu schauen oder eben eine liebevolle Berührung, weil man gerade an ihm vorbeigeht.
Also der freundliche Blick ist unglaublich wichtig. Also immer wieder mal einen freundlichen Blick rüberschicken. Das ist so wichtig, weil das so tief geht. Freundliche Blicke gehen so tief. Das bin mir sicher, wenn ihr nachdenkt oder sie nachdenken, dass wenn man jemanden sehr gern hat oder wenn einen wer beeindruckt hat, das meistens in Verbindung war mit einem freundlichen Blick, mit einem liebevollen Blick, den man empfangen hat von der Großmutter oder vielleicht von einer Freundin oder vom Partner. Ja, also das ist ganz ein wichtiger Faktor, immer wieder der anderen Person einen freundlichen Blick zu schenken. Und für das können wir uns auch immer wieder entscheiden, selbst wenn er oder sie gerade ein großes Ekel ist, kann man freundlich rüberschauen und sie denken, ja, du bist gerade ein großes Ekel, aber trotzdem. Ja.
Eines unserer Koseworte in der letzten Zeit, das sehr, gut, sehr populär geworden ist in unserer Familie, ist Schirchbert. Ist wieder Schirchbert.
Und das kann man natürlich auch freundlich sagen, mit einem freundlichen Blick und einen Spaß haben dabei.
Genau. Jetzt komme ich zu diesen Makro- und Mikro-Momenten, die immer wieder genießen. Ja? Also immer wieder schauen, was ist jetzt gerade zu genießen. Und manchmal ist es genussvoll zu sehen, dass der Partner gerade ein Schirchbert ist. Entschleunigung. Immer wieder schauen, hey, brauche ich das jetzt noch? Muss ich das noch einquetschen? Also ich komme aus einer Herkunftsfamilie, da hat man ganz viel eingequetscht. Das habe ich erst lernen dürfen, so wirklich entspannt zu sein, weil ich gemerkt habe, ich habe dann den zeitlichen Stress in meinem Rücken gespürt und das war dann für mich ein guter Indikator, es ist zu viel Stress, zu viel Zeitstress vor allem. Und dahingehend zu kommen, zu sagen, ich nehme da mehr Zeit dafür, für das, was jetzt einfach notwendig ist.
Also das hat dann so ausgeschaut, dass wir, weiß ich nicht, um 5 einen Termin gehabt haben und dann haben wir vorher noch zum Altstoffsammelzentrum fahren müssen, was abliefern und das noch besorgen und dann noch was machen und vorher noch irgendwas zusammenrahmen. Und das innerhalb von einer Viertelstunde oder so. Ja? Also so, das sind halt so solche Dinge, das heißt einquetschen.
Willst du mich da jetzt gerade bloßstellen?
nein, es ist ja eh schon lang vorbei.
Ja, das Nächste, was ich mitgeben, Selbstfürsorge. Ist ganz wichtig, immer wieder schauen, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht, weil erst wenn es mir gut geht, kann ich auch mit der Partnerin in Verbindung gehen. Wenn ich nicht für mich sorge, dann geht das nicht. So wie ein römischer Brunnen, wenn die oberste Schale nicht gefüllt ist, dann kann das Wasser nicht in die nächste Schale runter tropfen.
Und dann immer wieder diese magische Frage, womit stresst sie mich gerade? Das ist wirklich eine magische Frage. Es ist immer wieder, sie zu überlegen, was mache ich da gerade schon wieder mit mir? Womit stresst sie mich? Muss ich pünktlich fertig sein? Muss ich es perfekt haben? Muss ich für den anderen das unbedingt noch machen? Ist es wirklich so wichtig? Womit stresse ich mich? Was habe ich da schon wieder für einen Anspruch, der mich unter Druck setzt, mit dem ich mich unter Druck setze?
Und dieses Gerät, es ist super zum Nachrichten schreiben, Nachrichten sprechen, Wertschätzungen zu schicken und so weiter. Aber wenn man sie von dem leiten lässt durch den Tag, ist es eine Katastrophe, ist einfach eine ganz schlimme Sache. Und deshalb, da sind ein paar Menschen herinnen, die das sicher die Zeit vor dem Handy noch erkannt haben oder gekannt haben. Und da hat es ja viel mehr die Möglichkeit gegeben, so Zeiten zu haben, wo man nichts tut. Dolce far niente oder die Kunst des Müßiggangs, die immer wieder zu feiern, immer wieder auszuprobieren. Der Qualtinger hat so ein tolles Lied einmal geschrieben, weil man so fad ist. Ja, also einmal nichts tun, einfach in die Luft schauen, ins neuen Kastel, das entspannt ungemein.
Und das ist natürlich für viele Menschen, ich erlebe das immer wieder so, dass mir viele Menschen erzählen, dass das ganz schwierig ist, dass einmal sie hinsetzen aufs Sofa und ein paar Minuten sitzen bleiben. Das ist wirklich ein Training für manche Menschen, sie das zu gönnen und einmal ein paar Minuten nur zumindest, sie das zu erlauben und dann kann man eh schon wieder was tun. Ja? Aber sie das langsam anzueignen, dass man das auch, dass das auch möglich ist, einfach mal nur in die Luft zu schauen oder ins Nornkastel, hat man früher gesagt, ja, also so CDs zu erlauben und nicht dabei zu scrollen am Handy. Viele Menschen sagen, ich mache eher Pause, ich sitze eh dann auf der Couch, aber sie sitzen auf der Couch mit dem Handy und schauen da wieder rein. Es ist keine Pause. Ja, also so dieses süße Nichtstun wieder zu entdecken und einmal zu schauen, wie ist denn das, wenn wir uns das einmal erlauben, dass wir wirklich einmal länger im Bett bleiben und vielleicht dann auch noch im Bett frühstücken und wie immer oder einfach einmal wirklich einen Tag unverplant lassen und schauen, was bringt dieser Tag für uns beide und worauf haben wir Lust und vielleicht bleiben wir den ganzen Tag im Pyjama und gerade bei dem Wetter, wie es jetzt ist, ist es manchmal ganz angebracht, wenn man im Pyjama bleibt. Ja, also so einfach zu schauen, was ist möglich, was tut uns gut miteinander.
Immer wieder achtsame Begegnungen planen und genießen. Aber was sind achtsame Begegnungen? Im Mikromoment sind es wirklich so Augenkontakt und wirklich achtsam schauen, was ist jetzt gerade. Größerer Moment wäre ein Dialog zum Beispiel zu planen oder gemeinsames Essen. Und noch größer gedacht wäre es eben vielleicht wirklich eine Liebestunde oder mehrere Liebestunden miteinander zu planen oder einen ganzen Tag irgendwo zu planen. So bewusste Auszeiten der Liebe.
Und ein ganz wichtiges Thema sind also gemeinsame Abenteuer. Und da geht es nicht um große Abenteuer, wo man knapp überlebt oder so. Also das meinen wir nicht. Es können auch manchmal kleine Abenteuer sein. Kleine Abenteuer zum Beispiel das, du komm, lass uns heute einen anderen Weg heimfahren oder heimgehen, wie wir es immer machen. Ja? Also probieren wir einfach mal einen anderen Weg aus oder gehen wir mal in ein anderes Lokal oder gehen wir mal woanders hin einkaufen. Also es muss jetzt nichts Großes sein, aber es ist so wichtig, immer wieder so einfach sie überreden zu lassen. Weil meistens, wenn man in so einer langjährigen Beziehung ist, dann glaubt man ja schon zu wissen, wie die andere Person tickt und manchmal traut man sich ja dann gar nicht mehr fragen. Weil man schon weiß, die andere Person sagt, nein. Aber vielleicht erlaubt man sich dann trotzdem wieder mal zu sagen, du, ich würde so gern einmal zumindest mit dir auf den Uferanermarkt gehen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, keine Ahnung warum, aber einfach, ja, oder ich würde so gerne mal mit dir in der Nacht bei Mondenschein aufs spazieren Hausdach gehen. Oder aufs sitzen. Hausdach oder was auch immer. Ja, oder irgendwo den Sonnenuntergang genießen oder den Sonnenaufgang oder jetzt das Eis. Die Eis, die ist zugefroren, haben wir gestern gehört. Ja.
Oder die Gusen auch.
Und die Gusen ist auch zugefroren. Ja. Also das sind jetzt gerade so Abenteuer, die man machen kann. Man muss ja nicht einmal aufs Eis gehen, aber zumindest kann man es erleben, dass es gibt, weil wer weiß, ob wir es noch öfter erleben werden. Ja. Wir werden schauen. mit dem das doch immer wärmer wird.
Morgen könnte es eh schon schwierig sein, also das ist keine Empfehlung. Ja?
Nicht aufs Eis zu gehen, aber zumindest das anzuschauen. Mhm.
Ja, und wir hoffen, dass ihr mit diesen Dingen alle was anfangen könnt. Und jetzt haben wir noch einen Punkt, den wir noch ansprechen wollen, weil es ein heikler ist, der Paare schon auch immer wieder stresst, und zwar das Thema Haushalt. Was hilft da präventiv? Wirklich immer wieder hinschauen, welche Aufgaben sind zu tun und die sichtbar zu machen und zu planen. Und auch zu überlegen, hilfe ich da jetzt mit oder übernehme ich Verantwortung? Wenn ich mithilfe, heißt es, ich übernehme meistens nicht ganz die Verantwortung. Also wir haben das früher sehr gespielt. Also ich komme aus einem Elternhaus, ich habe es jetzt erst ein bisschen angesprochen, dass mein Vater eher, wenn überhaupt, nur hin und wieder der Mithelfer war und meine Mutter die ganze Verantwortung gehabt hat. Und aus der Richtung komme ich daher und habe am Anfang auch mitgeholfen im Haushalt. Irgendwann habe ich dann Verantwortung übernommen, und zwar nicht nur fürs Mistkübel raustragen, ja, sondern für alles Mögliche, was notwendig war. Und dahingehend immer wieder die Frage zu stellen, du ihm mithelfen oder übernehme ich wirklich die Verantwortung? Und wenn jemand die Verantwortung übernimmt, dann auch zufrieden sein mit dem Ergebnis. Weil so könnte man es gleich torpedieren, wenn man sagt, okay, du hast zwar gesagt, du übernimmst die Verantwortung für den Geschirrspüler einräumen und ausräumen, aber ich finde, das zeigt nachher nicht mehr. Also ich glaube, ich mache es wieder selber. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn es da keine Arbeitsteilung gibt. Regelmäßig Check-ins, wie geht es uns gerade? Klare Kommunikation statt Annahmen ist auch eine ganz wichtige Sache. Und Wertschätzung für die unsichtbare Arbeit ist auch ganz ein wichtiger Punkt zum Thema Haushalt. Und dann immer wieder so gemeinsame Erholungszeiten einplanen, weil Haushalt ist ein großes Ding und da darf man sich auch erholen. Ja, und jetzt sind wir zeitlich 20.09 Uhr, wir haben es jetzt doch irgendwie halbwegs geschafft. Also vielleicht habe ich mich umsonst gestresst, aber zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, nein, ich muss jetzt was sagen, weil sonst könnte es sein, dass wir uns verplappern. Aber wir würden noch gerne länger reden und wir könnten noch so viel berichten, aber jetzt geht es ja dann ums Gespräch. Und für das Gespräch wünsche ich uns jetzt mal viel Freude, viele interessante Fragen. Und als Abschluss unseres Vortrags haben wir noch ein Bild vorbereitet von einem Linzer Fotografen, der in die Zukunft fotografieren kann. Elisabeth ist da wunderbar abgebildet und auch ich.
Ziemlich gemein, wenn er das sagt.
Warum?
Ja, weil ich da so kurze Haare habe.
Ja. Die oben, oder? Also, und damit ich es nochmal klar mache, also, wenn Sie eine Dokumentation von uns wollen oder ihr, dann schickt mir bitte eine E-Mail, dann schicke ich euch die Dokumentation zu im Laufe dieser Woche. Und entweder an die E-Mail-Adresse office@challengeoflove.at oder Sie oder ihr scannt den QR-Code, dann kommt sie auf unsere Website mit Kontakt und da seht ihr irgendwo meine E-Mail-Adresse office@challengeoflove.at. Da drauf drücken, dann geht es automatisch ins Outlook oder in ein anderes Mailprogramm und dann einfach nur schreiben, bitte oder ohne Bitte Dokumentation zusenden. Dann werde ich das machen. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Danke. Freuen uns jetzt auf eine interessante Podiumsdiskussion oder Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Es ist immer sehr spannend, Ihnen zuzuhören, weil es einfach so lebendig ist und weil es einfach auch so viele Beispiele aus der Praxis sind. Ich schaue jetzt einmal in die Runde. Wie gesagt, jetzt ist immer die Zeit, dass Sie Ihre Fragen stellen. Und ich schaue mal, ob jemanden schon eine Frage auf den Lippen brennt. Wenn nicht, frage ich mal in den Chat. Im Chat ist auch noch keine Frage. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Oder der Chat hat eine Frage, dann fangen wir
mal. Da hinten ist schon.
Und da hinten ist auch eine, genau. Ich fange im Saal an, dann gehen wir zum Chat.
Ja, danke einmal für den guten Vortrag. Wir haben vor ein paar Tagen gesprochen über das Thema Selbstfürsorge. Und ich frage mich, wo ist dann die Grenze zum Egoismus?
Also ich finde, die Grenze zwischen Selbstfürsorge und Egoismus ist, wenn ich dabei nur mehr an mich denke und wenn das, was ich tue, sozusagen nicht gut ist für andere Personen. Also so, wenn ich die anderen nicht mitdenke. Bei der Selbstfürsorge ist so, wenn ich für mich sorge, dann tue ich eigentlich nicht nur für mich was Gutes, sondern auch für die anderen. Weil das auch positiv auf die anderen sich auswirkt, ja, die Selbstfürsorge. Wenn ich aber nur also egoistisch an mich denke, dann wird meistens das System, in dem ich mich befinde, also sei es entweder der Partner, die Partnerin oder das Familiensystem, darunter leiden in irgendeiner Form. Und da ist der Unterschied.
Andere Frage, andere Antwort von meiner Seite. Ich mache es beispielshaft an einer Leidenschaft von mir. Ich gehe nicht gern klettern und egoistisch wäre, wenn ich sage, Elisabeth, morgen gehe ich klettern und übermorgen mache ich eine Klettertour im Totengebirge, da bin ich auch nicht da. Nur, dass du es weißt. Und Selbstfürsorge wäre, Elisabeth, ich merke, ich hätte wieder Lust, einmal klettern zu gehen. Ist es okay, wenn ich heute am Abend mit dem Andi klettern gehe, um 18 Uhr? Passt das in unser System? Und Elisabeth sagt, ja, klar, go for it. Und ich dann sage, und es ist mir fast unangenehm zu fragen, aber übermorgen war eine Tour, war das Wetter so schön im Totengebirge. Aber ich weiß, das passt eigentlich gar nicht in unser System, weil wir haben uns eigentlich ausgemacht, dass wir im Garten die Pflanzen einpflanzen und so weiter. Und ich weiß, es würde mir einfach voll gut tun. Können wir das irgendwie trotzdem irgendwie einplanen, dass wir Bords unter den Hut bringen? Das wäre Selbstfürsorge aus meiner Sicht. Aber jetzt muss ich die Elisabeth fragen, ob es wirklich so ist.
Ah, stimmt.
Ja?
Spürt sich gut an.
Und wie fühlt es sich für Sie an? Ah, hart an der Grenze zum Egoismus, oder?
Ja, dann ist, glaube ich, eine Frage im Chat. Zwei Fragen. Geht schon.
Hallo?
Ja, okay.
Einmal die Frage vom Hannes. Wie können wir die immense Verantwortungslast von Care-Arbeit, zum Beispiel Kinder, Arzttermine etc., reduzieren?
Naja, indem man sich Unterstützung holt, so viel als möglich. Also das haben leider nicht alle Paare, weil es vielleicht Großeltern zu weit weg sind oder Freunde. Also ich finde zum Beispiel gerade bei jungen Familien oder bei Familien mit Kindern, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel kein Familiensystem hat, kein zusätzliches, das mitträgt, wäre die Möglichkeit, dass man mit anderen Familien sich zusammentut und sagt, hey, wir passen auf eure Kinder mal auf und könnt ihr dann auf unsere aufpassen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und mit den Arztterminen vielleicht wirklich zu sagen, okay, ich bin für Hals, Nasen, Ohren und ich weiß nicht was zuständig und du bist für das und das zuständig, also einfach aufzuteilen. Mhm. Wenn das Kind natürlich immer nur Hals, Nasen, Ohren Probleme hat, sollte man vielleicht sozusagen jeden Termin sozusagen teilen, also einmal der. Ja, also so. Aber wenn es unterschiedliche oder zwei Kinder gibt, dann kann man sich vielleicht da die Kinder aufteilen. Ein Kind wird von der Person ärztlich sozusagen versorgt mit Terminen, das andere mit den anderen. Außer das eine ist immer krank und das andere immer gesund, dann wird es auch gefährlicher. Mhm.
Alternative Antwort von mir, Hannes. Es hilft, wenn man drüber redet und wirklich von beiden Seiten Verständnis füreinander da ist, entweder in die Richtung der Care-Arbeit, ich deute jetzt klassisch in die Richtung der Care-Arbeit. Es muss echt schwierig sein, was du alles stemmst. Wie schaffst du das und wie kann ich dich optimal unterstützen? Und andererseits das Verständnis in die andere Richtung herüberkommt. Wie kriegen wir das hin, dass das Berufliche auch trotzdem nicht unter die Räder kommt? Weil das ist unser finanzieller Backbone, wie schaffen wir das miteinander, dass wir beides unter den Hut bringen, ohne dass wir beide ausbrennen? Und was brauchst du heute Abend, weil ich weiß, du hast heute die ganzen Arbeitsaufträge gehabt mit Ärzten und Pflegeangehöriger und so weiter. Was kann ich Gutes tun, dass dir heute Abend...
Ja, wie kann ich die entlasten? Was kann ich übernehmen? Und dann ist schon wichtig, dass die Person, die sozusagen mehr Care-Arbeit leistet, dass die dann aber auch delegiert oder halt wirklich alles nimmt, was angeboten wird und sagt, okay, ich nehme das an von dir, dass du mich einen Tag total frei spielst und ich habe Zeit, weiß ich nicht, mit meinen Freundinnen, keine Ahnung, was zu tun, frühstücken zu gehen oder wandern zu gehen oder ins Kino nach Wien zu fahren, keine Ahnung. Ja, also was man halt... Aber so darüber ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Aus der Retrospektive muss ich gestehen, ich habe das teilweise sträflich vernachlässigt, meine Frau immer wieder mal frei zu spielen und zu sagen, hey, nimm dir einen Tag frei, ich nehme die Kinder. Hätte mir voll getaugt und ich habe es einfach nicht getan, weil ich einfach zu viel in diesem Leistungsorientierten drin war. Mhm. Da hätte ich uns einigen Stress erspart.
Das stimmt. Mhm. Aber schön, dass du es jetzt siehst.
Asche auf mein Haupt.
Ja, ich glaube, es war nur eine Frage, eine zweite.
Ja, die zweite Frage von der Sandra. Wenn einer der PartnerInnen die Hauptverdienerin ist, wird meist davon ausgegangen, dass die andere für den Haushalt zuständig ist. Wie handhabt ihr das?
Ja, ich finde auch, dass das wiederum eine Verhandlungssache ist, dass man da wirklich drüber sprechen muss, wie das finanziell gehandhabt wird und was die, weil manche Paare handhaben es ja so, dass sie sagen, wir leisten uns zusätzliche Reinigungskraft. Ja? Also es ist nicht so, dass das immer so sein muss, dass die Person, die weniger Geld nach Hause bringt, automatisch für den Haushalt zuständig sein muss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Frage, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ob die andere Person dann zu Hause ist oder ob die einfach nur weniger Geld verdient. Das wissen wir jetzt nicht, gell? Eine Person verdient weniger Geld und die andere mehr Geld. Mhm. Naja, also da finde ich, dass trotzdem, also das ist für mich jetzt...
Voll super.
Ja.
Die mehr verdient,
trägt die
mehr,
zum
Haushaltsbudget bei. Ja. Und damit ist es hoffentlich möglich, dass man Teil der Arbeit delegiert. Ja. Mhm. Aber es kann sicher nicht so sein, dass diejenige Person, die weniger verdient, dann die Haushaltstätigen übernehmen muss. Sondern, weil was ist, wenn der eine irgendein Wirtschaftsboss ist und die Frau Lehrerin zum Beispiel, dann verdient die garantiert weniger.
Oder wenn die Frau Ärztin ist und der Mann ist Lehrer, zum Beispiel. Mhm.
Zum Beispiel,
ja. Naja, möglich. Ja.
Ist die Frage... Erlaubt mir das.
Also... Ich bin jetzt in Bezug wirklich auf Hausarbeit, ich bin da schon sehr feministisch, ich gestehe, weil ich finde es wirklich wichtig, dass man da echt schaut, dass man das gemeinsam trägt. Also dass wirklich beide Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt nicht, dass das alles jetzt da ganz genau und akribisch aufgeteilt werden muss, aber dass man miteinander diese Verantwortung trägt. Und halt dann einfach auch schaut, wie kann das gehen, wenn eine Person mehr verdient, die andere weniger verdient. Heißt es gleichzeitig, dass die Person, die mehr verdient, auch mehr arbeitet? Das muss ja nicht immer der Fall sein. Kann ja sein, dass die nicht mehr arbeitet. Einfach dahin zu schauen, wie können wir uns ein gutes Leben machen miteinander. Und normalerweise ist es ja so, dass man, wenn die Person, die mehr verdient, auch mehr beisteuert, weil die andere kann ja nicht so viel beisteuern, dass man da anteilig rechnet und schaut. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist.
Was man jetzt außerhört, irgendwie so Kommunikation ist ja ganz wichtig. Man hat es ja schon gesagt, Stress entsteht ja durch unterschiedliche Kommunikationstypen, das auf alle Fälle auch. Aber es kommt ja im Buch immer wieder ganz, ganz oft und auch dieses in Verbindung bleiben durch Kommunikation. Jetzt erwähnt sie im Buch einmal ganz wenig, aber zum Schluss erwähnt sie es doch, dass man sich in der Kommunikation ja zueinander öffnen muss und dass das ja gar nicht so einfach ist, weil es einfach ein Wagnis ist, weil ich lege mich da und ich bin verletzlich, ja. Und auf der anderen Seite ist so weit die Möglichkeit, eben eine Basis zu schaffen und Vertrauen zu schaffen. Man könnte sich vielleicht ein bisschen was noch zu diesem Punkt der Verletzlichkeit sagen, dass man sie einfach auch verletzlich zeigen muss in Beziehungen, damit das Ganze auch funktionieren kann. Weil den Stress kann man ja nur minimieren, einfach indem man miteinander redet. Ne? Und da muss man sagen, was man will und was einen angeht und was, ja.
Ja, Verletzlichkeit ist ein extrem wichtiger Faktor in der Beziehung. Und das heißt da, dass ich mir immer mehr erlaube, mich zu zeigen mit Dingen, die, ja, wofür ich mich vielleicht schäme. Ja? Und das sind vielleicht manchmal ganz simple Sachen, wo vielleicht der Partner sagt, was, dafür schämst du dich, das hätte ich mir nie gedacht. Weiß ich nicht, zum Beispiel das, dass man gern Moscherie isst. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, aber da gibt es wirklich so Dinge, die wirklich wichtig sind, sich da zu öffnen und zuzumuten. Und halt Verletzlichkeit heißt für mich, dass ich mich wirklich authentisch lerne zu zeigen und eine Basis schaffe, wo das auch möglich ist, dass man auch wirklich so miteinander Verbündete wird. Und Sicherheit gibt immer mehr und aufgrund dessen dann auch in diese Offenheit reinkommt, dass ich sozusagen die andere Person in meinen Geist Einblick gebe. Ich erlebe das immer wieder so, dass in Paarsituationen, dass eine Person oder beide Personen so dazu tendieren, immer so ihr eigenes Supperl zu kochen. Und die andere Person wird dann eher so ein Stück weit konfrontiert mit dem Ergebnis, also mit der Suppe an und für sich und weiß gar nicht, dass da eins gekocht worden ist, ein Supperl. Ja? Also, und das zum Beispiel ist was, wodurch ich mich verletzlich mache, wenn ich die andere Person mitnehme in meine Prozesse, wenn ich es reinschauen lasse in mich, in das, was mich bewegt, was mich schmerzt, was mich freut, was mich zum Weinen bringt, was mich zum Lachen bringt, was meine Bedürfnisse sind. Ja? Ich möchte so gern kuscheln mit dir. Und das auch aushält, wenn die andere Person sagt, heute war so ein stressiger Tag, ich brauche jetzt einmal Zeit für mich. Also so, und auch damit umgehen kann und sagen kann, okay, ja, vielleicht dann in 20 Minuten oder in einer Stunde oder so. Also alle diese Dinge, dass ich mich zeige, wie ich bin.
Meine Antwort wäre in die Richtung, dass der Alltag oft einmal notwendig macht, dass man so ein Stück bei der Rüstung hat, weil manches einfach nicht zeigbar ist im Alltag. Und da, wenn man heimkommt, einfach bewusst die Rüstung ablegt und sie wirklich öffnet und sagt, hey, da bin ich. Und ich bin jetzt da mit der ganzen Weichheit und Präsenz. Da höre ich dann immer wieder, wow, das macht dich voll sexy. Also, Tipp für alle Männer.
Ja, es kann ja sein, oder? Dass man, weil wir haben jetzt erst gehört, Beruf ist ein Stressfaktor, also und auch externer Stress. Und man hat im Büro einfach, weiß ich nicht, Kritik erleben müssen oder was auch immer. Ja, man kommt heim und in dem Moment, wo man das auch mitteilt, oder? Und sich offenbart, wieso das so ist, ich denke mir, das kann ja auch nur einfach das auflösen und vielleicht auch diese Nervsituation dann ein bisschen, sodass man diese Stress-Nervsituation ist. Ich schaue wieder in den Saal. Ganz hinten ist eine Frage aufgetaucht.
Ich möchte jetzt gleich anschließen, Stefan, was du gesagt hast, wenn du dich weich machst, also die Schale öffnest, das macht sexy. Dieses Klischee, was ja ewig gelebt wurde und auch noch gelebt wird, Mann darf keine Tränen zeigen oder Schwäche zeigen, was ja bei unseren Eltern, aber auch, ich merke es, es ist ja im Außen auch. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist sensibel und es ist so schwierig für sensible junge Männer, sich so zu zeigen. Das fängt an, wirklich, man hört es ja, ich meine, die sind jetzt erwachsen, meine Kinder, aber man hört es im Kindergarten, die werden gemobbt und. Also es wird ihnen ja irgendwo aberzogen. Mhm. Und da ist jetzt meine Frage, wie geht man damit um, eigentlich betreffend von jung bis erwachsen? Mhm. Oder was sagt sie dazu?
Vielen Dank für die Frage. Also ich würd sagen, du hast es schon mal super gemacht. Weil dass der Sohn immer noch sensibel ist und das leben kann, wunderbar. Weil alle Männer sind grundsätzlich sensibel, wenn sie auf die Welt kommen. Wie bitte?
Wir wollen eh die sensible Seite,
genau.
Und die gefühlvolle Seite, ja, der Männer. Ja. Und wenn ein Mann eine gewisse Lebenserfahrung hat, dann checken die meisten das.
Ja,
so,
ja, ganz richtig.
So geht es einmal so lapidar.
Dann wissen sie, dass das sexy macht.
Ja, hast völlig recht.
Aber in der Zeit, wo so von außen gemobbt wird, ja. Also gerade wenn so Jugendliche aufwachsen oder auch Kinder, wo man ja schon hört, oder auch im Job Mobbing ist ja nicht nur so dahergesagt, sondern trifft wirklich, stimmt, sehr oft zu. Mhm. Man sucht sie oft den Schwächeren und an dem lässt man es aus. Mhm. Ja, da habe ich jetzt eine Frage dazu, wie geht man damit um?
Ja, ja. Also ich glaube, dass ganz wichtig ist als Elternteil mit den Kindern, denen immer die Sicherheit zu geben, du bist okay, wie du bist. Und die sensible Seite bei jungen Burschen ist super. Aber ihnen auch zu sagen, und es muss da auch klar sein, wenn du diese Seite zeigst draußen, überleg dir gut, ob du sie zeigen willst. Weil die Gesellschaft ist eigentlich nicht in der Lage, das zu akzeptieren und das zu schätzen, sondern es wird eben dann gemobbt und es wird darauf herabgeschaut. Du wirst damit angreifbar. Also das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist es, sensibel zu sein im entsprechenden Setting und aber auf der anderen Seite auch ein Repertoire zu haben mit klassischen Rollenmustern, das auch leben zu können und dann situativ entscheiden zu können, was nutze ich wo. Noch schöner war es natürlich, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo das völlig wurscht war. Ja? Aber so ist es leider nicht. Dem müssen wir ins Auge schauen. Wir haben eine Gesellschaft und leider geht es eher in die Gegenrichtung. Wir haben wieder einen Backlash, Andrew Tate und so weiter. Und die ganze globale politische Ebene geht ganz in eine andere Richtung. Und auf der anderen Seite gibt es die andere Richtung mit Fluidität und so weiter, wo ich sage, boah, super, voll schön. Wenn wir nicht so sein müssen, wie wir angeblich sein warten. Ja? Was eher Blödsinn ist, weil letztendlich sind wir eigentlich alle sehr gleich. Wir sind halt körperlich ein Stück weit unterschiedlich, aber wir sind als Männer genauso sensibel wie die Frauen. Nur haben wir es in unserer Sozialisation teilweise verloren, weil wir eben die falschen Messages gekriegt haben, die falschen Sätze gekriegt haben, dass wir das leben oder nicht leben können. Aber ideal wäre es, wenn wir derzeit beides leben könnten, in der entsprechenden Situation wissen, jetzt ist das gefragt, boah, super, cool. Und dann wirklich unseren Frauen einfach diese weiche Seite zeigen können und dann im nächsten Moment vielleicht das andere wieder zeigen können, weil gerade das andere gefragt war. Ja. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn unsere Gesellschaft sich verändern würde, wo alles möglich ist. Das war schön. Habe ich deine Frage ein Stück weit beantwortet?
Es ist ja gesellschaftliches, eigentlich fast ein historisches Thema. Gell? Ja. Also von dem her.
Absolut.
Und wir sind jetzt glücklicherweise in der Lage, dass wir wirklich Generationen haben, die nicht Krieg erlebt haben. Unsere Väter haben teilweise noch Krieg erlebt oder gerade nicht mehr, aber deren Großväter jedenfalls. Und das wirkt nur einer. Frage, wie lang noch? Ja? Wir wissen es nicht, wie lang. Aber jetzt sind wir gerade in der Lage, dass wir Kinder haben, die weit weg sind vom Krieg und nicht vorbereitet werden für den Krieg. Weil im Krieg brauchst du nicht sensibel sein. Da muss die harte Seite rauskehren. Und hoffentlich bleibt es noch ganz lang so oder kommen wir nie mehr wieder dorthin.
Also was mir noch dazu einfällt, ist das, dass das gut ist, wenn man als Eltern sozusagen die Burschen ermutigt, dass sie sich auch Freunde suchen, die einer gut tun. Also dass sie wirklich schauen, und wenn es nur einer ist oder zwei, die einer gut tun und das unterstützen und was einfach sie zahlen können. Und das, es ist für so viele Männer so gut, wenn sie gute Männerfreundschaften haben, wo sie sich auch wirklich zahlen können. Das ist wirklich, da ermutige ich alle Männer, die zu uns kommen, auch in unsere Seminare dazu, dass sie sich das erlauben, wirklich mit Männern auch gute Freundschaften zu haben, wo sie sich erzählen können, wie sie sind.
Und es gibt sie, die guten, netten, sensiblen, weichen Männer. Es gibt sie. Und die Söhne auch. Ja. Und es ist so schön. Beim letzten Seminar habe ich Socken geschenkt gekriegt von der Mann.
Ja, der hat selber gestrickt.
Aber ich habe die jetzt nochmal angeschaut. Das war
der erste Mann, den ich Kinder selber gestrickt habe.
Alter, das ist total mini gestrickt. Also der hat einen Faden vielleicht von einem Millimeter gehabt oder so. Ich weiß nicht, wie lange der dran gestrickt hat. Muss ich mehr fragen.
Ja, vorhin haben wir eine Frage.
Danke an den Stefan. Ich habe auch einen sensiblen Sohn und der Tipp für den Umgang oder was ich ihm so mitgeben soll, dein Tipp, den habe ich vielleicht falsch verstanden, aber der belastet mich jetzt eher ein bisschen. Soll ich meinem Sohn den Tipp geben, du bist sensibel, aber bitte verstell dich in der Gesellschaft. Sei nicht immer ganz du selbst, weil sonst kommst du vielleicht nicht gut an oder wirst verletzt. Das habe ich vielleicht falsch aufgefasst, aber also ich möchte diesen Tipp noch einmal erklärt kriegen.
Bitte. Den Tipp hast du sicher nicht falsch aufgefasst, wenn, dann habe ich ihn falsch formuliert. Ich würde sagen, unbedingt diese Weichheit und Sensibilität feiern. Aber ich glaube auch, dass wir unseren Söhnen mitgeben müssen, dass die Welt da draußen teilweise Schwierigkeiten hat, mit dem umzugehen und sie da zu unterstützen, wie sie besser damit umgehen können, mit dem anderen auch. Das meine ich damit. Und in Kontakt gehen und drüber reden. Ich denke, das ist das, damit die Söhne einfach auch merken, hey, ja, meine Mama steht hinter mir, die will das Beste für mich, die sieht meine weiche Seite und die weiche Seite ist okay. Und die will mich auch schützen vor dem, was vielleicht auch daherkommen kann. Und da vielleicht eine Authentizität erlernen, die vielleicht auch da ist. Ja? Oder wenn es nicht da ist, dass er zumindest weiß, wie kann ich mich gut schützen, davor nicht verletzt zu werden, trotzdem ich einfach ein weicher, sensibler, junger Bursch bin. Bin ich jetzt verständlich? Ja, und es ist schwierig, ja. Also es ist alles andere als einfach. Und trotzdem ist es ein Faktum, mit dem wir ein Stück weit das wir ansprechen müssen. Also es ist halt meine Antwort. Ich weiß nicht, was du antworten
würdest. Nein, also ich glaube einfach, es ist ja genauso für Frauen oder für junge Mädchen oder für junge Frauen wichtig, dass sie einfach Strategien haben, wie sie in bestimmten Situationen gut umgehen können. Also ich würde das gar nicht so sehr auf Burschen, sensible Burschen, sondern auch auf Mädchen und junge Frauen sozusagen umlegen, wie kann man in herausfordernden Situationen gut umgehen. Also so Strategien erlernen, wie kann ich gut durchs Leben kommen und einfach immer zu schauen, wo sind meine Freunde, wo ist meine Familie, wo ist mein Tribe und wo sind Menschen, die halt nicht so nahe, die nicht so nahe an mich ranlasse, weil das eben nicht meine Freunde sind. Ja. Also das unterscheiden zu lernen. Menschen, die mir gut tun, die mich unterstützen und Menschen, die das nicht tun und von denen dann auch sozusagen einen gewissen Abstand zu halten, wenn es möglich ist.
Hinten nochmal eine Frage.
Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, Selbstfürsorge zu lernen. Mhm. Und eine Frage der Selbstfürsorge ist auch, achtsam zu sein auf Situationen, wo man verletzt werden könnte. Genau. Und ich glaube, in dem Fall geht es darum, natürlich wollen wir als Männer auch unsere Gefühle zeigen dürfen und ist, so wie du gesagt hast, Stefan, es ist aber auch wichtig, dass wir das in dem richtigen Setting tun. Und wenn das Setting nicht passt, dann würde das bedeuten, dass wir uns offenbaren und wir würden an der Stelle Schmerzen erleiden. Und ich glaube, in dem Fall ist es wichtig, dass wir als Eltern auch unseren Kindern zeigen, wie sie Selbstfürsorge lernen können. Und einen Satz würde ich noch gern sagen zum Thema Egoismus. Der Unterschied zwischen Egoismus und Selbstfürsorge ist, dass der Egoismus ist zerstörerisch. Zerstörerisch für Beziehungen und letztlich zerstörerisch auch für einen selber. weil im Egoismus habe ich keine Selbstfürsorge. Da lebe ich, was ich leben will und habe und bin durchaus bereit, in meinem Egoismus meine eigene Gesundheit, meine Beziehung oder was auch immer aufs Spiel zu setzen, nur um mich selber zu befriedigen.
Danke.
Danke. Dankeschön.
Ich frage jetzt nur mit dem Chat, ob im Chat noch eine Frage aufgetaucht ist.
Ja, zwar noch. Einmal von Viana. Wie kann bzw. wie sollte man als Partner reagieren bzw. agieren, wenn der andere Partner alles, was die Verbesserung der Beziehung angeht, von sich wegschiebt und sagt, genügt ja, wenn du den Vortrag dir ansiehst oder anhörst oder bereits weiter in Richtung Paartherapie, kannst dir alleine hingehen.
Also ich würde zum Beispiel diese Partnerin oder diesen Partner fragen, ob es da irgendwas gibt, wovor er oder sie Angst hat. Also was er oder sie befürchtet, was da geschehen könnte, wenn man sozusagen das den Vortrag gemeinsam anschaut oder vielleicht gemeinsam am Vortrag besucht, so direkt oder vielleicht einmal ein paar Seminare macht oder so, einfach zu schauen, gibt es da irgendwelche Ängste, was könnten da sein? Ja, so, weil das macht ja Sinn, jedes Verhalten macht Sinn und das verstehen zu lernen, was da dahinter ist, ja, also da einmal dran zu bleiben.
Dann schließe ich gleich die nächste Frage an vom Herbert. Und zwar ist die Frage, wie kann man Schutzmuster durchschauen bzw. dann verändern?
Schutzmuster durchschauen?
Oder dann verändern.
Oder
dann verändern.
Ah, durchschauen. Mhm. Ja. Mhm. Also Schutzmuster kann man eben insofern erkennen, durchschauen, wenn ich in dieser Situation sozusagen keinen Zugriff mehr habe auf meine Kreativität, wenn ich nur mehr auf eine Art und Weise reagieren kann, dann ist das in ganz hohen Fällen oder mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ein Schutzmuster. Ja? Wenn ich sozusagen immer dann, wenn mein Partner den Geschirrspüler auf eine bestimmte Art und Weise einräumt, auf eine bestimmte Art und Weise reagiere, dann weiß ich, ui, das ist ein Schutzmuster. Wenn ich nicht sagen kann, ah, Schatzi, heute hast du noch aber wunderbar eingeräumt den Geschirrspüler oder wie auch immer. Ja? Also wenn ich nicht mehr in Verbindung bleiben kann, wenn ich einsteige, wenn ich dann entweder laut werde oder mich zurückziehe oder emotional werde und wenn das immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise in bestimmten Situationen passiert, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schutzmuster. Und verändern kann ich es, indem ich mir überlege, was ist der Trigger, also was ist der Auslöser für mein Schutzmuster? Also so ist es zum Beispiel, keine Ahnung, die Art und Weise, wie er oder sie Auto fährt oder wie er oder sie reagiert in bestimmten Situationen auf mich. Ja, also zum Beispiel, wo der Stefan zuerst erzählt hat, dass er immer wieder eingeschlafen ist. Mein Schutzmuster war dann eher Angriff, ja, schon vorher, weil ich habe schon gespürt, dass er einschläft. Und ich habe gesagt, du schläfst ein. Ja, also so. Das sind so Schutzmuster. Und dann eben hinzuschauen, was ist es, was hat es mit mir zu tun, wieso reagiere ich da so stark? Könnte ich eigentlich auch nochmal anders reagieren? Ich bin dann drauf gekommen, zum Beispiel, ich sage es einfach anhand eines Beispiels, weil dann wird es vielleicht klarer. Das hört sich vielleicht komisch an, aber meine Eltern haben sich scheiden lassen, wie ich 6 Jahre alt war. Und mein Vater hat sehr lange Zeit sich nicht gemeldet bei mir. Und dieses unter Anführungszeichen verlassen werden hat sich wiederholt, wenn der Stefan in einer emotional wichtigen Situation, für mich emotional wichtigen Situation, eingeschlafen ist. Ja, da habe ich wieder dieses alte Gefühl gehabt von jetzt ist der auch nicht da für mich, so wie mein Papa nicht da war. Und dann habe ich natürlich, ich habe damals dann aggressiv reagiert. Bei meinem Papa habe ich nicht aggressiv reagieren können und beim Stefan habe ich aggressiv reagiert. Das ist ein Schutzmuster. Und das zu erkennen und dann auch anzuerkennen, aha, das ist eine alte Geschichte von mir, ja, dann kann ich es auch verändern, dann kann ich auch sehen, aha, der Stefan ist nicht mein Papa. Und es ist eine völlig andere Situation. Der ist ja da, der ist immer noch da. Also so, ja, das zu erkennen, das wäre eine Möglichkeit, mit Schutzmustern umzugehen.
Jo.
Du hast zum Schluss schon meine Frage vorweggenommen. Also immer wenn ich erkenne, das sind irgendwelche alten Verhaltensweisen, die ich vielleicht schon aus meiner Kindheit kenne, ist höchstwahrscheinlich ein Schutzmuster. Also in meiner Kindheit war es zum Beispiel so, dass Rückzug eine gute Möglichkeit war, mich vor zu großer Emotionalität oder vor zu großer Nähe zu schützen, weil das war in meiner Herkunftsfamilie schlecht lebbar. Und das habe ich am Anfang unserer Beziehung auch wiederholt. Wenn es sehr nahe geworden ist, bin ich verschwunden im Bastelraum oder in die Garage oder habe dann die Frage gestellt, du, jetzt ist ja, wie wäre denn das, wenn ich in 2 Jahren da am K2 zum Beispiel gegangen bin oder so? Ja, dann war die Nähe wieder weg. Also
genau.
Und das habe ich nur dann gefragt, wenn es uns richtig gut gegangen ist, wo immer es quasi sicher sein habe können, jetzt kann ich diese Frage stellen, aber eigentlich bin ich mir dann später erst auf die Schliche gekommen, das habe ich gesagt, weil wir uns so sicher waren. Dadurch habe ich die Frage dann gestellt, um eben die Nähe wieder zu reduzieren, weil mir das ein bisschen zu gefährlich war. Mhm. Diese große Nähe zwischen uns.
Ja, ich schaue schon auf die Uhr ein bisschen, mhm, und würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit vielleicht noch eine letzte ganz kurze Frage stellen mit der Bitte um vielleicht eine kurze Antwort. Also wenn wir jetzt wieder in unseren stressigen Alltag aus dieser Oase, Wissensturm, Vortragsoase retour gehen, welchen Tipp, persönliche Empfehlung von Ihnen beiden würden Sie uns mitgeben, damit unsere Liebe im Alltag Stress erhalten und lebendig bleibt und nicht verloren geht? Irgendwas,
ja. Also schon, sich vielleicht nochmal die Zeit zu nehmen und zu sagen, schauen wir nochmal drauf, wo können wir denn im Alltag ein Stück Stress und Druck rausnehmen? Wo können wir uns das gut gehen lassen? So, und ganz sanft, das muss jetzt nicht eine riesengroße Veränderung sein, es kann nur was Kleines sein, vielleicht indem man plant und sagt, lass uns doch jeden Tag Nachmittag einmal Tee trinken oder am Sonntag ein bisschen später aufstehen und was auch immer. Es muss nicht was Großes sein, aber so ein bisschen hinschauen da gemeinsam.
Und meine Antwort wäre, immer wieder zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Es gibt eine große Studie, und das ist die größte Studie der Welt, die Grant & Glück Study, und die hat herausgefunden, dass Beziehungen das Wichtigste sind für Langlebigkeit und für Glücksempfinden im Leben. Und das sind die Beziehungen. Das ist das Wichtigste. Und man braucht sich nur das Gegenteil vorstellen. Stellt euch einfach mal vor, der liebste Mensch verschwindet plötzlich von heute auf morgen aus meinem Leben. Wie geht es mir da? Ja, und von dem her immer wieder die Priorität zu setzen, hey, du bist mir extrem wichtig. Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Was kann ich tun, damit es uns gut geht? Und was braucht es, dass es mir gut geht, damit es dir wieder gut geht? Und diese Frage immer wieder zu stellen, das wäre meine Empfehlung.
Dann sage ich vielen, vielen Dank zum einen nochmal fürs Kommen, für die vielen wertvollen Inputs. Mhm. Und wir haben ein bisschen eine Kleinigkeit vorbereitet. Das sind jetzt los, gell?
Ja. Die Blumen für mich.
Es ist zwar noch nicht Frühling, aber ein kleiner Frühlingsgruß.
Danke.
Ihr kennt noch die Blumen, für den Herrn haben wir auch was. Wir hätten es so umgekehrt machen können. Normalerweise gibt es eine Linzer-Torte, aber bei echt so ist vielleicht.
Nachdem wir Linzer sind.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.
Danke. Danke. Danke fürs Kommen.
Ja, bei Ihnen allen bedanke ich mich fürs Kommen, fürs Dabeisein. Ich werfe noch kurz einen Blick auf die nächste Woche. Nächste Woche kommt die Sozialwissenschaftlerin Aino Simon aus Berlin. Vielleicht kennen manche ihr Buch Liebe lieber einzigartig. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder hier bei uns im Wissensturm sind, vielleicht bei besseren Fahrbedingungen, besserem Wetter. Danke fürs Kommen. Gut, danke Sigrid. Danke. Hat super funktioniert, oder? Super, ah, vor die, genau, super.